Debanking, das ist das aktuelle Stichwort, was durch deutsche Lande geistert. Wenn Sie einen YouTube-Kanal haben und Sie haben dort große Reichweite, kann es sein, dass Ihre Bank auf Sie zukommt und sagt, nö, Sie als Kunde wollen wir gar nicht mehr haben. Und jetzt geht es sogar los, dass Sparkassen das machen. Wir haben einen ganz aktuellen Fall, nämlich den Fall von Flavio von Witzleben. Dem Journalisten wurde sein Sparkassenkonto gekündigt. Zumindest hat das die Sparkasse angekündigt, dass sie das machen möchte. Ob sie damit durchkommt oder nicht, das werden wir jetzt den Rechtsanwalt Markus Heinz fragen. Denn der vertritt Flavio von Witzleben und noch einige andere Fälle, die gleichartig gelagert sind. 30 Minuten informatives Interview. Bleiben Sie dran.
Im Gespräch.
Jetzt bei Apolut im Gespräch Markus Heinz, der Rechtsanwalt, der Flavio von Witzleben vertritt in dem Fall, dass die Sparkasse Flavio von Witzleben das Konto gekündigt hat. Hallo Markus.
Hallo Markus und hallo ans Publikum.
Ja, Markus, da haben wir jetzt ein Riesenthemenfeld anscheinend. Das wird zu einer neuen Mode bei uns im Staat. Es nennt sich Debanking. Und es gibt bestimmte Politikkreise, die sich das ganz schönreden und sagen, das ist ja genau richtig, wenn man jetzt mit solchen Methoden gegen unliebsame politische Gegner vorgeht. Erstmal vorweg die Frage, wie sieht es denn aus mit den Fällen in Deutschland? Was schätzt du, wie hoch die Anzahl ist von Leuten, die in dieser Form drangsaliert werden?
Ja, da liegen mir natürlich jetzt auch keine direkten Fälle vor. Ich glaube nicht, dass es statistisch, also Zahlen, dass es statistisch erfasst wird. Da könnte man jetzt eine KI anschmeißen und die kommt vielleicht zu irgendeinem Ergebnis. Aber ich glaube nicht, dass das in dem Sinne erfasst wird. Es ist wahrscheinlich so, dass es ein Thema ist, wo gefühlt mehr gekündigt wird als tatsächlich, weil es halt, wenn gekündigt wird, sind es meistens Leute, die halt in der Öffentlichkeit bekannt sind. Das heißt, dann geht das rum, das verbreitet sich. Beim Normalbürger kommt es wahrscheinlich nicht vor, aber es sind halt, wenn Leute gekündigt werden, welche mit Reichweite, welche, die ja, viel Reichweite stark zu sagen haben und die vielleicht auch häufig oppositionell sind im weitesten und im engeren Sinne. Und deswegen, man kann schwer jetzt von Zahlen sprechen. Es gibt Leute, die haben wahrscheinlich schon 100 Konten gekündigt gekriegt. Also Martin Sellner wird da wahrscheinlich da auch am Platz 1 liegen. Ich meine, ich habe selber auch schon 20, 30 Konten gekündigt gekriegt auf geschäftlicher Ebene, auf privater Ebene, Inland, Ausland. Und so geht es halt vielen. Ja, aber es sind halt meistens Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Also deswegen schwer
zu sagen. Wie viele Fälle sind denn jetzt in deiner Kanzlei anhängig, was das anbelangt, Debanking?
Wir haben jetzt so 5, 6, 7 Fälle. Aber auch da gilt dasselbe, es ist nicht der Normalbürger, sondern es sind halt reichweitenstärke Kanäle. Also deswegen, es geht dann halt ziemlich rum und es sind Leute, die Millionen und Millionen Publikum bekannt sind und das gefällt dann halt den Banken häufig nicht. Was ich damit meine, das sind vor allem die Sparkassenfälle jetzt. Es gibt es öfters mal, dass man eine Anfrage kriegt von einer Privatbank, also wenn jemand von der Privatbank gekündigt wurde, aber da kann man wenig dagegen machen. Das heißt, solche Mandate machen wenig Sinn, sie zu bearbeiten, weil die Bank kann halt dann kündigen, was die Sparkasse so nicht kann.
Ja, genau. Die nächste Frage hast du schon beantwortet. Also welche Typus von Personen sind betroffen? Das sind also immer reichweitenstarke Personen, die du jetzt da vertreten musst. Das war der Punkt dahinter.
Genau. Also ohne jetzt die jeweiligen zu nennen, beim Flavio von Litzleben ist es jetzt bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass das immer Leute sind, die halt irgendwo zwischen 50.000 Abonnenten und vielleicht 500.000 oder so haben. Also schon mit entsprechender Reichweite und wo da die Banken dann halt relativ schnell sagen, das kündigen wir. Es gab auch kürzlich mal einen Fall, da hat eine Hamburger Sparkasse mal jemand gekündigt, der hat eine Spendenkampagne gemacht. Und auch solche Sachen, da sind die Banken insgesamt inzwischen relativ streng. Das hat aber nicht unbedingt was mit politischen Gründen in dem Sinne zu tun, weil halt häufig, wenn Gelder auf ein Bankkonto fließen, aufgrund der heutigen Regulierungen, sind die Banken relativ schnell dabei nachzufragen, woher kommt das und im Zweifel kündigt man. Also das hat jetzt nicht den politischen Hintergrund der Meinung, sondern wir wissen nicht so genau, was das ist, also kündigen wir mal vorsorglich. Das ist eher dann wirklich Bankenrecht am Ende. Mhm. Das gibt's auch.
Na, das führt ja nicht gerade dazu, dass ich als Kunde mich bei meiner Bank sicher fühle. Also das heißt, da würde ich ja schon mal eigentlich jedem raten, zieht das Geld von der Bank ab und packt es irgendwo anders.
Kommt immer drauf an. Also der Unterschied muss halt hier ganz klar gemacht werden zwischen der Privatbank und zwischen der staatlichen Bank. Ja, und das ist halt bei den Sparkassen, die sind halt staatlich und die haben halt eine direkte Grundrechtsbindung und die können nicht einfach grundlos kündigen. Während es bei Privatbanken halt so sind, die haben selber Grundrechte und dann stehen halt die jeweiligen Grundrechte gegeneinander Und da kann man dann halt sagen, es gibt keinen Kontrahierungszwang. Also eine Privatbank muss jetzt nicht mit Markus Heinz ein Bankkonto unterhalten. Die können auch einfach sagen, die mögen mich jetzt nicht mehr. Ist ja auch mit meinem Geschäftskonto schon passiert, als dann der Anwaltskollege Jun der GLS-Bank nahegelegt hat, mir doch mein Geschäftskonto zu kündigen. Und bei Privatbanken kann man dagegen nicht viel machen, weil das einfach dann Vertragsfreiheit ist. Beim Staat gilt das aber so nicht.
Also dieser Kollege, es wäre ja nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, aber das können wir heute leider nicht abhandeln, weil der ist mir auch schon aufgefallen, mehrfach negativ. Vor allen Dingen durch seine sehr sportlichen Auslegungen von Grundgesetz. Also das fand ich ja immer sehr interessant. Vor allen Dingen müsste man ihn eigentlich mal zusammensetzen mit zum Beispiel einem Juraprofessor aus Oldenburg, dem Volker Böhme-Nessler. Ich glaube, das gäbe einen netten Schlagabtausch. Nur an dieser Stelle. Also jetzt sind aber auch solche Konten von kommunistischer Partei und Waffenbesitzer im Allgemeinen und Schützenvereine gekündigt worden. Wie sieht es denn da mit der Reichweite aus? Was soll das?
Ja gut, Schützenvereine habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Das von der kommunistischen Partei habe ich mitbekommen. Weiß ich jetzt aber nicht, ob es eine Sparkasse war oder ob es eine Privatbank war. Also ich rate da wirklich auch unseren Kunden und auch die Leute, die ich halt aus dem öffentlichen Bereich so kenne und den Medienunternehmen, schaut, dass er bei den Sparkassenkonten macht. Da funktioniert das nämlich mit der Kündigung nicht so. Es gab schon häufiger, also jetzt mal auch Mandate, die wir in der Vergangenheit hatten, wo dann irgendwelche Konten, da ist auch teilweise relativ viel Geld drauf, im Ausland sind, die dann auch gekündigt werden. Und man kann das meines Erachtens relativ leicht umgehen, indem man einfach sagt, hallo, ich mache bei meiner Sparkasse vor Ort ein Konto. Ich habe hier ein Unternehmen, ich versteuere, es ist alles sauber angemeldet, ich möchte von euch jetzt ein Konto. Und für gewöhnlich eröffnen die Sparkassen das auch. Und wenn sie das nicht tun, hat man meines Erachtens extrem hohe Chancen, das vor Gericht durchzusetzen, weil der Staat einfach nicht sagen kann, naja, es ist ein sachgerechter Grund, den mag ich nicht. Der ist eine falsche Partei oder der vertritt die falsche Meinung oder der ist schwarz-weiß, alt, jung, Frau, Mann. Das funktioniert beim Staat nicht. Der Staat hat einfach, der ist an den Gleichheitsgrundsatz gebunden, der im Grundgesetz ja verankert ist im Artikel 3. Und deswegen ist das eigentlich die einfachste Lösung. Also viele weichen dann aus und nehmen die zweite, dritte, vierte, fünfte Bank. Aber ich weiß das aus eigener Erfahrung. Es kostet unfassbar viel Aufwand. Es kostet unfassbar viel Geld, wenn man ein Unternehmen hat und ständig die Bankkonten wechseln muss. Also was da an Kosten entsteht, das kann sich der Normalbürger so gar nicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist, wenn man mehrere tausend Buchungen im Jahr hat. Und deswegen ist der einfachste Weg wirklich, das mit den Sparkassen auszudiskutieren. Und deswegen diskutieren wir das mit manchen Sparkassen inzwischen auch aus. Und unsere Erfahrungen sind einfach bisher, dass die Sparkassen dann diese Konten auch eröffnen. Und zwar auch von Leuten, die in der Öffentlichkeit als, ja, wie sagt man es im Mainstream so gern, umstritten gelten. Mhm. Weil die Sparkassen halt ganz genau wissen, sie kommen damit vor Gericht nicht durch, weil man nicht einfach sagen kann, ja, der darf nicht, weil der ist, den mögen wir nicht. Das funktioniert beim Staat so noch nicht.
Also was mich jetzt ja interessieren würde, bevor wir zu den rechtlichen Grundlagen der Sparkassen nochmal ganz genau kommen, wie ist das eigentlich mit Drogenhändlern, mit Kriminellen, allgemein mit Betrügern? Da würde ich doch als erstes damit rechnen, dass da mal jemand genauer auf die Geldzu- und Abgänge draufschaut bei den Konten. Sind dir da Fälle bekannt in gleichem Umfang oder sieht man sowas gar nicht?
Doch, das gibt es natürlich auch und da haben die Banken schon ihre Mechanismen, wie dann halt gerade Betrüger erkannt werden, wie Geldwäsche erkannt wird. Das gibt es schon, aber das kriegt man halt in der Öffentlichkeit nicht mit. Also da muss man natürlich immer so ein bisschen bedenken, man bewegt sich meistens irgendwo in seiner eigenen Bubble so ein bisschen, man kriegt die Themen mit und der Normalbürger oder der Normalbetrüger, den wir im Strafrecht ja auch öfters mal haben, wir jetzt speziell nicht mehr so sehr, weil wir das eigentlich kaum machen, da geht das nicht in die Öffentlichkeit. Dem werden natürlich genauso seine Konten gekündigt, da wird genauso wegen Verdacht auf Geldwäsche oder sonstige Sachen, dann werden natürlich auch Konten gekündigt. Also diese Regelungen an sich sind ja erstmal nachvollziehbar, ja. Und es ist nur so, dass das dann halt nicht in die Öffentlichkeit kommt, weil es keine Meldung ist. Wenn man jetzt einem Journalisten ein Konto kündigt oder einer politischen Partei, dann ist das eine Meldung und alle anderen Sachen haben eigentlich kein öffentliches Interesse. Also es darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass Banken dann sagen, naja gut, ich gebe Betrügerkonten, ich gebe kriminellen Konten, aber oppositionell nicht. Das ist sicherlich nicht der Fall. Und es ist halt auch so, dass bei Banken heutzutage, es läuft immer mehr über Computer. Also es entscheiden keine Menschen mehr, wie das vielleicht vor 20, 30 Jahren noch der Fall war, sondern es läuft alles über automatisierte Systeme und dann kann es manchmal auch einfach sein, der falsche Betrag zur falschen Zeit vom falschen Absender und dann haut man einem einfach raus und dann sagen die Banken, so, das kündigen wir jetzt mal, wollen wir keinen Ärger. Also es ist nicht so, dass sie da immer was dafür könnten.
Okay, kommen wir mal zu einem Fall mit öffentlichem Interesse, nämlich zu einem Journalisten, Flavio von Witzleben, dem geschätzten Kollegen. Und wir können mal an dem Fall mal aufziehen, wie das jetzt aussieht mit den rechtlichen Chancen bei dem Debanking einer Sparkasse. Also welche Chancen hat jetzt Flavio von Witzleben, diesem Debanking entgegenzutreten?
Also ich sehe die Chancen als extrem hoch an, einfach deshalb, weil der Staat an die Grundrechte direkt gebunden ist. Es gab 2015 mal ein BGH-Urteil zu den AGB der Sparkassen in Deutschland. Die sind alle gleich, also sie sind identisch. Und da hat der Bundesgerichtshof eben entschieden, dass die Banken die Sparkassen nicht einfach grundlos kündigen können. Ja, also die haben eine Klausel für unwirksam erklärt, die den Sparkassen das Recht zur ordentlichen Kündigung ohne Angaben von Gründen eingeräumt hat. Und seit diesem Urteil ist es so, dass in allen AGB, die mir in Deutschland bekannt sind, und das wird auch in allen gleich sein, in der Nummer 26 Absatz 1 steht bei ordentlicher Kündigung, dass das der Mandant oder der Bankkunde kann und die Sparkasse bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes. Und dieser sachgerechte Grund, der ist eben durch dieses BGH-Urteil von vor jetzt ungefähr 10 Jahren da reingekommen. Und es ist natürlich die Frage, was ist ein sachgerechter Grund? Ein sachgerechter Grund ist ganz sicherlich nicht, weil mir von irgendjemand die politische Meinung nicht gefällt. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit seinem Konto Dinge macht, wenn man gegen AGB verstößt, wenn man zum Beispiel ein privates Konto geschäftlich nutzt, also wenn man gegen seine eigenen Vertragsbedingungen mit der Bank verstößt, das wäre ein sachgerechter Grund. Es gibt dann auch noch Kündigung aus wichtigen Gründen, Verschlechterung der Vermögenslage und so weiter. Das ist wieder Standard. Aber diese Sparkassen müssen sich auf einen sachgerechten Grund beziehen. Und dafür gibt es bei den meisten Kündigungen, die mir hier bekannt sind, einfach keine Gründe. Das heißt, man kann zwar versuchen als Bank zu sagen, wir kündigen jetzt mal den Max Mustermann oder den Flavio von Witzleben oder auch anderen, aber wenn die Bank dann keine Begründung nachschießt, dann fliegt ihr das vor Gericht um die Ohren. Und häufig ist es ja auch so, was ein ganz netter Trick ist, den man mal probieren kann. Meistens kündigen dann irgendwelche Mitarbeiter, die haben überhaupt keine Vertretungsvollmacht nach außen. Dann weist man die Kündigung mit sofortiger Wirkung zurück und dann muss zumindest der Vorstand unterschreiben. Also so kann man das manchmal so ein bisschen verzögern. So kriegt man manche Kündigungen dann auch erstmal kaputt. Aber wenn die Banken das dann halt durchziehen wollen, dann kündigen sie halt irgendwann formwirksam. Und dann ist die Frage, kann ich jetzt mit einer einstweiligen Verfügung dagegen vorgehen? Tendenziell eher nicht, weil da die Hürden inzwischen relativ hoch sind. Das heißt, dann muss man dann schon eine existenzielle Notlage belegen. Das ist nicht ganz so einfach, solange man zum Beispiel noch andere Konten eröffnen kann. Und deswegen macht man solche Verfälle dann hauptsächlich mal eine Hauptsacheklage. Und dann ist aber die Chance, dass man das gewinnt, relativ hoch. Und ich glaube, den Banken geht es vor allem auch darum, dass sie das dann halt versuchen. Sie wissen, die kommen damit nicht durch.
Aber das ist doch jetzt ganz schön seltsam. Also gehen wir mal auf den Fall Flavio von Witzleben ein. Nochmal zu dem wichtigen Grund, der vorliegen muss, oder zu dem plausiblen Grund, wie du es genannt hast.
Sachgerechter Grund.
Zum sachgerechten Grund. Also ein sachgerechter Grund könnte ja sein, ich habe dann Hauskredit laufen und den konnte ich jetzt vielleicht für 1-2 Monate nicht bedienen. Das liegt vielleicht auch schon irgendwie ein halbes Jahr zurück oder so. Und seitdem habe ich den bedient. Aber kann die Bank sagen, ja, wir nehmen aber an, dass sie ihren Hauskredit nicht mehr bedienen können aufgrund ihrer Kontoein- und Abgänge. Und deswegen kündigen wir ihnen jetzt das Konto. Also so quasi als vorgeschobenen Grund, warum man halt den Kunden loswerden möchte. In Wirklichkeit will man ihn loswerden, weil das halt ein unbequemer Geist ist.
Ja, also man kann mit Vermögensverschlechterung natürlich schon versuchen, das zu begründen. Aber da brauchen die natürlich auch juristisches Futter. Also sie müssen das schon belegen können. Also man kann jetzt nicht einfach, man darf nicht erwarten, dass jetzt die Gerichte dann einfach hergehen, naja, das ist die Sparkasse, das ist der Staat, der andere ist oppositioneller, also hat die Sparkasse recht. Also so läuft das nicht, weil hier ist das Rechtssystem schon auch ziemlich formell. Es ist nicht der Maßnahmenstaat, den wir ja teilweise erlebt haben, jetzt zum Beispiel während der C-Krise und anderer Zeiten. Es ist nicht der Maßnahmenstaat bezüglich vielleicht Energie, Klima, Krieg, sondern das ist das ganz normale Recht. So. Und da muss natürlich eine Bank in der Hauptsacheklage auch begründen. Also in einem einstweiligen Verfügungsverfahren ist es für den Antragsteller immer ein bisschen schwieriger. Ja, weil ich brauche eben halt auch eine Eilbedürftigkeit und in der Hauptsacheklage wird es dann einfacher, dann brauche ich die so nicht mehr, dann wird einfach geprüft, hat diese Bank jetzt in dem Fall einen sachgerechten Grund, ja oder nein? Und wenn sie dazu nichts sagt und keine Begründung vorlegt oder diese Begründung dafür nicht ausreicht, was meistens der Fall ist, ich meine, dann verliert sie das und dann kann man danach dagegen vorgehen, kann man auf Schadensersatz natürlich gehen. Weil es ist ja meistens so, dann mache ich ein anderes Konto auf, dann habe ich Einnahmen, die geringer werden, weil Daueraufträge nicht weitergeführt werden, zum Beispiel Spenden und so weiter.
Genau.
Ich habe Aufwand. Und da kann man dann natürlich dann auch weitergehen. Das wird man in den Fällen, wo wir das machen, auch machen. also wo wir die Fälle haben, um einfach diesen Banken dann zu sagen, Leute, wir können uns da wehren und wir können uns auch ziemlich gut wehren. Und ich gehe nicht davon aus, dass die deutschen Gerichte jetzt in solchen Fällen dann sagen, wir brechen das Recht und wir beugen das Recht, einfach weil das oppositioneller ist. Es ist einfach zu deutlich, dass eine Bank hier eine Begründung liefern muss. Wenn sie die nicht begründet hat und wenn die nicht vorliegt, dann geht die Kündigung am Ende nicht durch. Also man kann die Leute ärgern, aber man kann ihnen am Ende nach meiner Rechtsauffassung da kein Konto verwehren. Und das wird, man sieht es teilweise ja auch bei Konten von politischen Parteien, da ist es ähnlich, die kriegen ihre Konten. Was halt auch im Grundgesetz drinsteht. Die Parteien wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Da kann ich nicht sagen, naja, aber kriegt kein Konto dafür. Das funktioniert nicht.
Okay, dann gehen wir mal auf den zeitlichen Rahmen an. Also wenn ich jetzt das nicht mit einer Eilentscheidung machen kann, dann wie lange dauert so etwas, bis so ein Fall beschieden wird? Was sind die Gerichtskosten? Das wird sich ja wahrscheinlich aus dem Streitwert ableiten. Und auch die Anwaltskosten. Also sagen die ja, sie hätten ja in einem Jahr, keine Ahnung, hätten sie 100.000 Euro einnehmen können. Also ist der Streitwert jetzt 100.000 Euro oder wie wird das berechnet?
Das kommt drauf an, was du am Ende einklagst. Also wenn es jetzt nur um das Konto geht, also entweder aktiv ein Konto einklagen oder halt gegen die Kündigung vorgehen, dann ist der Streitwert, ja, es hängt davon ab, ist es, wie viel wirtschaftlichen Wert hat es. Also man kann versuchen, das mit einem geringen Streitwert von 5.000 Euro einzuklagen. Wenn da große Summen drüber gehen und wenn das ein wichtiges Konto ist, weil es ein großes Unternehmen ist, dann hast du im Zweifel auch einen höheren Streitwert. Wobei, da kann man so ein bisschen als Kläger dann schon damit spielen. Und wenn man am Ende auf Schadensersatz geht, dann hängt es halt tatsächlich davon ab, wie viel Schaden habe ich. Also wenn jetzt jemand nachweisen kann, zum Beispiel, er hat im Jahr X 1 Million Euro Spendeneinnahmen gehabt und da wurden ihm alle Konten gekündigt und dann hat er nur noch 300.000, gut, hat wahrscheinlich keiner von uns, aber dann hätte ich einen Schaden von 700.000 und zwar in dem Jahr und dann auch auf die Zukunft fortgeschrieben, das kann dann richtig teuer werden. Also das wird den Banken in dem Sinne nicht, das wird die nicht groß interessieren, weil da geht es einfach um politische Vorgaben am Ende. Also ob das jetzt vom Chef der Bank ist oder ob irgendwelche Politiker da reinsprechen, was auch immer. Aber es hängt dann halt sehr davon ab, was ich einklage. Wenn es jetzt einfach nur um das Konto selber geht, dann ist der Streitwert wahrscheinlich noch relativ überschaubar. Also das und dann
gehen wir mal von so einem Streitwert von 5.000 bis 10.000 Euro aus und die Frage, was kommen dann ungefähr, Pi mal Daumen durch Fensterkreuz, an Anwaltskosten und an Gerichtskosten auf einen zu, wenn man erstmal, das muss man ja auslegen, die Sachen. Ne? Das heißt also, die Leute, die haben dann das Problem, dass sie erstmal in Vorleistung treten müssen.
Das ist immer das Thema. Also Streitwert von 5.000 Euro hat ungefähr erstinstanzliche Kosten von, also Kostenrisiko von 3.000 Euro.
Wenn es 10.000 Euro wären, wo sind wir da?
Da sind wir, glaube ich, so bei knapp 5.
Da sind wir und 5, da, sind jetzt die da sind jetzt die Gerichtskosten und die Anwaltskosten für den eigenen Anwalt.
Eigene Anwaltskosten, gegnerische Anwaltskosten. Üblicherweise ist ja so, der eigene Anwalt möchte erstmal bezahlt werden, was nachvollziehbar ist, weil ich meine, er ist ja kein Prozessfinanzierer. Also habt da bitte Verständnis, dass eure Anwälte, und ich spreche jetzt wirklich mal für die Kollegen, eben auch von irgendwas leben müssen. Das heißt, der eigene Anwalt wird erstmal bezahlt. Der gegnerische Anwalt muss natürlich nur dann bezahlt werden, wenn man verliert. Wenn man gewinnt, werden auch die gesetzlichen Gebühren des eigenen Anwalts erstattet und die Gerichtskosten. Und die Gerichtskosten sind dann halt, die sind nur einigermaßen überschaubar. Also Gerichtskostenvorschuss dann irgendwo 500 Euro, 800 Euro. Das muss man auch noch selber einzahlen. Also es ist jetzt was jetzt für den normalen Unternehmer, dem so ein Konto gekündigt wird, das ist schon betragsmäßig leistbar. Der Normalbürger mit einem privaten Konto würde jetzt dann vielleicht keine 3.000 Euro Risiko eingehen, aber der wird im Zweifel auch nicht gekündigt. Also da muss man schon in der Öffentlichkeit stehen und eine gewisse Reichweite haben.
Okay, das heißt also, wo lande ich jetzt? Lande ich vor einem Amtsgericht? Lande ich vor einem Verwaltungsgericht? Lande ich vor einem Landgericht? Wo bin ich jetzt da?
Du landest in dem Fall vom Landgericht. Es ist jetzt so, dass ab nächsten Jahr wird die Grenze für die Amtsgerichte, die bisher bei 5.000 Euro lag, auf 10.000 angehoben. Finde ich jetzt nicht so gut, ist aber so. Das heißt, es kann gut sein, dass man beim Amtsgericht trotzdem landet. Wobei ich eher dann tendieren würde, sowas dann vielleicht auch zum Landgericht einzuklagen, was halt einfach spezialisierter ist. Aber kannst du eigentlich bei beiden landen. Das hängt davon ab, in welchem Streitwert du da am Ende spielst. Und dann halt entweder Amtsgericht oder Landgericht. Und da das da ein ganz normales Privatrecht hier letztlich ist, also die Bank ist zwar staatlich, ja, aber sie tritt ja im ganz normalen privaten Bankengeschäftsverkehr auf, ist es halt eine privatrechtliche Angelegenheit, die dann auch vom Zivilgericht am Ende verhandelt wird.
Okay, dann das nächste ist, kann ich bei, wenn ich jetzt zum Beispiel, du sagst, du möchtest nicht so gerne bei den Amtsgerichten landen, kann ich dann damit eventuell rechnen, dass die aufgrund geringerer Sachkunde eventuell den Fall trotz anderslautender Rechtslage gegen mich bescheiden?
kann mal passieren, aber ich meine, man hat eine Berufungsinstanz darüber und normalerweise müssen die sich das da schon auch anständig durchlesen. Also das ist jetzt, das ist eine Rechtsfrage, die kann man eigentlich beantworten. Da muss man jetzt nicht so den großen Unterschied machen zwischen Amtsgericht und Landgericht. Sollte in dem Fall funktionieren. Also da gibt es andere Rechtsbereiche, wo es tatsächlich wesentlich sinnvoller ist, beim Landgericht zu landen. Das sollte auch der normale Amtsrichter dann durchprüfen können. Ein bisschen, ein paar Grundkenntnisse im Grundgesetz sollte man noch haben. Das funktioniert normalerweise schon.
Okay.
Das würde ich jetzt nicht überbewerten.
Der zeitliche Rahmen, wie lange dauert das ungefähr? Also Kontokündigung jetzt, dann rufe ich sofort den Markus Heinz an oder irgendeinen anderen Rechtsanwalt, der sich damit auskennt. Und wie lange wird es ungefähr dauern, bis ich dann meinen Fall durchhabe?
Ja, wenn's einigermaßen schnell geht, ist man wahrscheinlich erstinstanzlich mit ja, so 9 Monaten dabei. Ja, ist natürlich auch lang, also deswegen, sie können einen ärgern, sie können aber halt es nicht unbegrenzt rauszögern. Wir haben halt insgesamt das Thema, dass die Gerichte heutzutage relativ überlastet sind. Zivilgerichte gehen noch, Verwaltungsgericht ist eine Katastrophe. Und je nachdem, wie schnell das Gericht ist, also irgendwo zwischen 8 Monaten und vielleicht vom Jahr hat man dann ein erstinstanzliches Urteil. Da werden erst ein paar Schriftsätze hin und her geschrieben. Und dann gibt es irgendwann mal einen Termin nach 4 Monaten, nach 6 Monaten, nach 7 Monaten, je nachdem. Also wenn es schnell geht, bist du in 8 Monaten durch. Wenn nicht, dauert es ein bisschen länger.
Und solange ist dann mein YouTube-Kanal nicht monetarisiert sozusagen. Ja, das heißt, die haben mir dann also dann mich von den Einkommen abgeschnitten. Ich muss ein neues Konto suchen und dann geht diese Odyssee dann ja wieder los beim nächsten Konto.
Du musst dann halt schauen, dass du, also was immer wichtig ist, ist auch zu dokumentieren, also auch die Arbeitszeiten sich aufzuschreiben, wie viel Aufwand es gemacht hat, weil ich würde das am Ende dann wirklich alles als Schadensersatz zumindest mal in den Raum stellen. Es ist zwar immer so ein bisschen mühsam, das einzuklagen, aber auch als Erziehungsmaßnahme für die Banken, was die natürlich nicht möchten, ist da einen Schadensersatz zum Beispiel zu zahlen. Das kann sich eine staatliche Institution, ein Anstreit des körperlichen Rechts, heißt ja juristisch korrekt, die können sich das zwar alles leisten, aber es ist immer schlechte Werbung. Es ist schlechte Werbung, wenn man dann dem Normalbürger Schadensersatz zahlen muss. Sollte man aber alles dokumentieren. Und was sich halt dadurch zeigt, auch durch die Rechtsprechung bezüglich der einstweiligen Verfügungsverfahren, ist, die können einen, ja, 6, 7, 8 Monate oder vielleicht auch ein Jahr nerven. Und danach werden sie es aber wahrscheinlich nicht mehr versuchen. Die Frage ist, was sie dann machen, wenn sie es erneut kündigen, ob dann irgendwann mal ein Gericht sagt, so, jetzt reicht's uns jetzt mal, das nehmen wir mal aber eine Eilbedürftigkeit an. Also das kann dann schon sein, weil irgendwann haben dann auch die Gerichte keinen Bock mehr. Also wenn jetzt Banken einfach völlig grundlos das machen. Und wenn man
gibt's
ein bisschen
dann,
Glück hat,
dann erkennen sie Strafrecht? Halt, sind wir irgendwann dann mal im Strafrecht? Weil das ist ja dann schon irgendwie böswillig.
Ah, nee, Strafrecht kriegst du da eigentlich nicht hin. Das,
okay, gut. Nächste Frage. Wie sieht's aus mit den Volks- und Raiffeisenbanken? Also die sind ja auch, wie der Name schon sagt, also haben irgendwie fast eine ähnliche Funktion, zumindest in meinem Gefühl, wie die Sparkassen. Die sind auch dafür da, dass also für den Wirtschaftskreislauf vor Ort, gerade so die, und wie sieht's denn da aus? Aber die haben das nicht. Das heißt, die sind nicht an das Grundgesetz gebunden, oder wie ist das?
Sie haben keine direkte Grundrechtsbindung und sie sind halt nicht staatlich. Und damit können die einen rausschmeißen, mehr oder weniger, wann sie lustig sind.
Okay, das betrifft also alle privat organisierten Banken.
Alle privat organisierten Banken braucht man sich rechtlich kaum verteidigen, weil die einfach sagen können, wir haben keinen Kontrahierungszwang, wir müssen mit jemandem ein Vertragsverhältnis eingehen und wir können ein Vertragsverhältnis eben auch beenden. Und die brauchen eben diese Gründe nicht. Also es ist tatsächlich hier der Trick, über die staatlichen Institutionen zu gehen, die zunächst mal neutral sein müssen. Und da hat man juristisch auch an anderer Stelle doch relativ häufig Erfolg, weil der Staat eben nicht parteiisch sein darf. Also zum Beispiel Minister oder so darf nicht Werbung machen für ein privates Unternehmen. Das darf er einfach nicht. Also nicht als Ministerpräsident, nicht als Bundeslandesminister, nicht als Bürgermeister, das darf man einfach nicht.
Ja, haben wir ja gerade bei dem Herrn Weimeyer dann eine schöne Sache dann laufen.
Herr Weimer, Herr Wüst, Grüße. Der hat ja ein Unterlassungsurteil dann mal gekriegt, das wir erwirkt haben. Und das war ja genau das. Da macht dann der Ministerpräsident als Ministerpräsident Werbung für ein privates Unternehmen. Und das geht nicht. Da gab es auch mal ein BGH-Urteil von vor 10 Jahren. Da hat es dann eine Gemeinde gemacht, hat dann irgendjemand hervorgehoben. Und das funktioniert halt nicht.
Wie sieht es mit dem Privat- und Geschäftskonto und oder Geschäftskonto aus? Also jetzt beides bei der Sparkasse. Macht das einen Unterschied oder ist es in beiden Fällen gleich? Das heißt, die Sparkasse darf nicht einfach kündigen?
Die dürfen nicht einfach kündigen.
Okay. Jetzt ist die Frage, wer macht denn hier im Hintergrund Druck? Also sind das die Sparkassen selber? Ist das einfach das KI-Computersystem, was da irgendwie auf einmal amok läuft? Oder wo vermutest du den Hasen im Pfeffer begraben?
Ja, das kann man schwer sagen. Also teilweise sind es wirklich zufällige Computergeschichten. Es geht der falsche Betrag rein, es geht ein zu hoher Betrag rein, Auslandsüberweisungen, irgendwelche Merkwürdigkeiten, wo halt ein Computer eingestellt ist, der sagt, okay, hier mache ich jetzt mal eine Meldung. Und dann ist man ja gerade in Deutschland übervorsichtig und dann schmeißt man lieber mal weg. Ja, weil die meisten Leute wehren sich ja auch nicht. Und die Banken wollen keinen Ärger. Das ist genauso mit den großen Social-Media-Plattformen. Also der Staat oder die EU oder was auch immer macht irgendwelche Regelungen und droht dann große Bußgelder an und dann sagen, na gut, alle im Zweifel mal kündige ich, cancele ich und so weiter. Und wer dann will, kann ja klagen. Also das ist das eine, da können die Banken erstmal relativ wenig dafür. Und wie es dann im konkreten Fall läuft, warum man den oder den rausschmeißt, das hängt dann häufig davon ab, ob die Leute halt bekannt sind. Also ich habe das auch mit meinen Banken damals noch in der Ulmer Ecke. Da kriegt dann halt irgendjemand mit, naja, der ist da irgendwie in der Öffentlichkeit, der ist bekannt. Und dann kommt es halt in der Chefetage raus und dann heißt es halt, kündigt den. Da ruft okay. einen dann manchmal auch fairerweise einer in der etwas höheren Bankebene an und sagt, Herr Heinz, können wir leider kein Konto aufmachen. Immerhin, also da wird dann zumindest noch mit einem offen gesprochen oder derartiges. Aber ich habe es wirklich alles schon durch, geschäftliche Konten, privaten Konten, Kanzleikonten, also alles. Und es ist eine Mischung. Aber es ist halt am Ende ganz viel vorauseilender Gehorsam. Dass einfach unser System inzwischen, ist inzwischen so organisiert, wer aus der Reihe tanzt, der wird in diesem Konglomerat aus Staat, aus Medien, aus auch teilweise der Privatwirtschaft, die da alle zusammenarbeiten, der wird halt schnell mal gecancelt und heißt, den wollen wir jetzt weg haben. Also man kann es nicht genau sagen, das kommt immer von da und da.
Ich höre da eine gewisse totalitäre Tendenz heraus. Das heißt also, du unterstellst hier diesem Staatswesen, dass es gar nicht mehr ein Rechtsstaat ist in großen Teilen, sondern dass wir da totalitäre Tendenzen eingebaut haben inzwischen.
Also einen funktionierenden Rechtsstaat in dem Sinne hat Deutschland so sicherlich nicht mehr. Es fängt ja schon damit an, dass man sich überlegen muss, darf man das jetzt überhaupt als Rechtsanwalt sagen? Aber ich meine, funktionieren fängt ja schon da an, dass Gerichtstermine teilweise Jahre dauern. Das heißt, ich habe keinen effektiven Rechtsschutz mehr. Ja, Justiz ist jetzt hier gar nicht so das Thema. Ja, das muss man jetzt den Rechtsstaat im größeren Sinne sehen. Aber auch da merkt man schon, die Dinge funktionieren kaum noch. So ist unser System eigentlich nicht angelegt gewesen, dass man jahrelang auf eine Entscheidung warten muss. Und was halt ein ganz großes Problem ist, dass halt die Privatwirtschaft und die Medien und der Staat halt sehr untereinander vernetzt sind. Also die schalten sich halt auch freiwillig teilweise gleich. Das hat man bei der Medienberichterstattung, und ich nehme den Begriff ganz bewusst, das hat man bei der C-Krise, ja, die darf man inzwischen ja wieder nennen auf YouTube und Co., aber lassen wir es bei, jeder weiß, was ich meine. Und es ist, natürlich hat das totalitäre Tendenzen. Ja, die Justiz an sich ist in den Bereichen, wo es der normale Normstaat oder die Normjustiz ist, noch relativ objektiv, aber man merkt halt ganz klar einen Unterschied, ob jetzt jemand Oppositioneller ist oder ob jemand halt, ja, Günstling des Staates ist oder halt im Rundfunk rum und gereicht wird oder so. Also den Unterschied merkt man halt. Und es ist nicht so, wenn man das in anderen Ländern sieht, da kommt man gar nicht auf solche Ideen. Ja, also man hat ja auch gerade in Europa, man hat ja 20, 30 Vergleichsstaaten, die ja doch demokratisch organisiert sind, wo manche Sachen so einfach nicht funktionieren. Also wenn ich jetzt in der Schweiz zum Beispiel rübergehe, da kann es auch mal sein, dass man dir ein Bankkonto kündigt, ja. Aber nicht auf diese Art und Weise. Die eröffnen dann die Konten vielleicht nicht, weil Gelder aus Deutschland kommen, weil das Aufwand ist. Also die machen das eher aus bankinternen Gründen, aber jetzt weniger aus politischen Gründen. Und in Deutschland ist es halt, das merkt man ja auch in der öffentlich-rechtlichen Debatte teilweise, das wird ja von Politikern befürwortet, das wird von Medienschaffenden befürwortet, dass man halt einfach Leute, die missliebig sind, dass man denen das Konto entziehen kann. Und das darf halt in einem funktionierenden Rechtsstaat, in einer funktionierenden Demokratie, darf das nicht der Fall sein. Jede Partei, ja, muss ein Konto kriegen. Jeder, der irgendwo seine Meinung sagt, muss ein Konto kriegen. Jedes Unternehmen, jeder Bürger muss ein Recht darauf haben, ein Bankkonto zu haben. Und eben keine Angst, dass ihm das einfach gekündigt wird, weil irgendjemand gerade Lust hat. Und dann müsste man natürlich manchmal überlegen, wie sanktioniert man das? Weil am Ende so eine Sparkasse, jetzt im Fall Flavio, die hat ja keinen wirklichen Schaden. Aber der Mandant hat dann halt ein Jahr lang Ärger und die Sparkasse, die zahlt am Ende halt 5.000 Euro und kriegt medial auf den Deckel. Aber also die Kompensation ist teilweise auch einfach nicht hoch genug und der Schaden auf der anderen Seite. Aber am Ende arbeiten hier ganz, ganz viele zusammen. Und es gibt ja in Deutschland die meisten Mainstream-Medien, ich meine, deren Aufgabe ist, Regierungspropaganda zu verbreiten. Und das funktioniert halt nicht. Also so funktioniert ein Rechtsstaat nicht und so funktioniert eine Demokratie auch auf Dauer nicht. Es ist dann eine gelenkte Demokratie.
Jetzt haben wir schon das letzte Wort vorweggenommen, aber ich habe noch eine Frage, bevor ich dich aus dem Interview entlassen möchte. Gibt es alternative Möglichkeiten, sich gegen so eine Kontokündigung zu rüsten? Also da tauchen ja solche Sachen auf wie Bitcoin oder sowas. Ist das überhaupt effektiv? Macht das Sinn?
Also ich bin da jetzt nicht der Experte, aber ich kenne ein paar Leute, die da ziemlich gut in der Thematik drin sind. Und ich habe mich häufiger unterhalten und warum viele tatsächlich Krypto benutzen, also mal davon abgesehen, dass es viele zur Spekulation nutzen, ist halt einfach, die wollen nicht mehr debankt werden. Und die da gut aufgestellt sind, die haben ihren Key im Kopf. Wenn die heute Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien verlassen und irgendwo nach Asien oder Südamerika fliegen, dann brauchen die nur den nächsten Computer, kommen dann wieder auf ihre Zahlen, Daten, Fakten, kommen auf ihre Wallet, ja, wie auch immer. Wie gesagt, ich nicht Experte, ja, also fragt mich nicht nach den Details, aber so ganz grob weiß ich's. Und dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, dass man nicht mehr debankt werden kann. Also viele, die das machen, sagen einfach, ich möchte nicht, dass der Deutsche oder welcher Staat auch immer mir mein Geld beschlagnahmen kann, mir mein Haus beschlagnahmen kann, mein Gold, meine Firma, mein was auch immer, dass die mich nicht bezüglich des Vermögens austrocknen können. Und dafür ist natürlich Krypto, wenn man das richtig einsetzt, tatsächlich was, das funktioniert halt ziemlich gut. Weil man es nicht beschlagnahmen kann, man braucht seinen Key im Kopf und das war es am Ende. Wenn man natürlich, man muss natürlich auch drauf aufpassen, ja, jetzt mal Warnung an alle, die das nicht machen. Also es gibt auch ganz viele, die haben dann halt ihre Keys vergessen und es ist Geld halt weg. Also es ist finanzielle Eigenverantwortung, das ist, was man mir auch immer erzählt hat. Ja, und damit kann man das natürlich umgehen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eben nicht darauf angewiesen ist, dass die Banken aufhaben. Goldverbote werden immer mehr diskutiert. Wir haben immer mehr Bargeldobergrenzen. Also man kann heutzutage einen Krügerrand zum Beispiel kaum noch verkaufen in manchen Ländern, weil der über 3.000 Euro wert ist. Da ist man über der Grenze drüber. Ja, bin ich an der Bargeldgrenze. Und das ist halt was, in Italien, Meloni kommt jetzt mit Goldverboten teilweise. Also das sind Dinge, da ist Krypto tatsächlich, also ich sage jetzt niemand, er soll sein ganzes Geld dahin tun. Guckt euch an, beschäftigt euch damit, aber auch wirklich unter dem Aspekt finanzielle Eigenverantwortung und dass man eben sich nicht von einem Staat komplett debanken lässt. Und die ganzen, da gibt es ja einige Initiativen inzwischen, auch aus dem alternativen Medienbereich, die halt auch schauen, dass viel über Krypto abgewickelt wird. Das ist immer noch relativ wenig. Ja, aber manche haben es jetzt zumindest mal vielleicht bei 10%, was sie über Krypto kriegen. Und das lässt sich halt nicht debanken. Und damit hat man am Ende eine Waffengleichheit und hat eine Verantwortung für sein Geld. Die muss man aber auch wahrnehmen. Also es ist dann nicht so, dass ich zur Bank gehen kann, ja, ich habe jetzt hier meinen Key vergessen. Das ist dann halt blöd. Aber es ist tatsächlich eine Lösung, die man zumindest als Alternative, sollte man sich damit beschäftigen, werde ich im nächsten Jahr auch mich verstärkt drum kümmern, wenngleich ich jetzt keine Sorgen habe, dass meine 6, 7, 8 deutschen Sparkassenkonten, die ich habe, dass die gekündigt werden. Weil das ist einfach was, das funktioniert noch ganz gut.
Mhm. Ein letztes Wort an die Zuschauer. Was möchtest du den Zuschauern mit auf den Weg geben?
Ja, ich möchte den Zuschauern eigentlich immer das auf den Weg geben, dass sie halt sich durch derartiges nicht einschüchtern lassen, dass sie weiterhin ihren Mund aufmachen. Es ist auch manchmal so in unserer Nachrichtenwelt, dass der Eindruck entsteht, dass alle möglichen Menschen dann gekündigt werden, dass jeder Strafverfahren an den Hals kriegt. Es ist tatsächlich nicht ganz so schlimm, wie wir es uns manchmal vorstellen. Das liegt daran, dass halt eben die Medien auch auf unserer Seite auf diese Themen hinweisen, aber es entsteht dann so der Eindruck, der Normalbürger kann den Mund nicht mehr aufmachen. Das ist alles im Rahmen. Also wie gesagt, ich habe meinen Mund auch aufgemacht, ich habe auch Bankkonten, es funktioniert alles. Man kann das alles sauber aufstellen und man sollte sich dann eben nicht einschüchtern lassen. Und wenn es zum Thema Debanking geht, wehrt euch dagegen, lasst euch da beraten, lasst bei den Banken nicht locker und dann wird das auch so nicht passieren. Also es ist tatsächlich in dem Bereich nicht so schlimm, wie es manchmal erscheint.
Vielen Dank, Markus. Dann verabschiede ich mich jetzt von dir und wende mich an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Gespräch zwischen Markus und Markus ganz erbaulich war und dass Ihr Nachbar davon erfahren sollte, der vielleicht auch noch Markus heißt, dann sagen Sie es ihm über den Gartenzaun. Warum der analoge Weg? Weil wir auf dem digitalen Weg geschnitten werden. Sie wissen vielleicht, dass wir zwar einen YouTube-Kanal inzwischen wieder haben, der hat aber herzlich wenig Zuschauer, immer noch unter 1.000 Leute. Dann auch mal die herzliche Aufforderung, gehen Sie mal auf den Kanal von Apolut auf YouTube, der nennt sich Apolut Official. Also absolut offiziell und klicken Sie mal drauf auf die Glocke und aktivieren Sie dann auch, dass Sie auf jeden Fall benachrichtigt werden. Genau, wo finden Sie uns denn, wenn Sie uns nicht auf YouTube finden? Auf apolut.net. Dort sehen Sie auch diese Sendung mit Klappentext, also mit zusätzlichen Informationen. Und Sie finden dort unsere Spendeninformationen. Wenn Sie jetzt um Weihnachten rum vielleicht noch den ein oder anderen Euro übrig haben, vielleicht mögen Sie uns den zukommen lassen. Wir können es dringend gebrauchen. Also apolut.net, da auch die Spendeninformationen. Ja, und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Und da wir uns wahrscheinlich vor dem neuen Jahr nicht mehr sehen, wünsche ich Ihnen noch wunderschöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.